Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Was Interessantes gesehen? Handy zücken, abdrücken und die besten Fotos ins Internet stellen. Das machen viele heutzutage. Noch weiter geht das Live-Logging. Da macht eine kleine Kamera beispielsweise zweimal pro Minute ein Bild und stellt es automatisch ins Netz. Mit der Folge, dass unser Leben immer mehr im Internet dokumentiert wird und nichts vergessen geht. Was ist von dieser Entwicklung zu halten? Wie viel daran ist Science Fiction und wie viel jetzt schon Wirklichkeit? Und gibt es nicht auch ein Recht aufs Vergessen? Die Fragen von Urs Sigrist beantwortet jetzt SRF-Digitalredaktor Guido Berger.
Das Tagesgespräch.
Guido Berger, das Live-Logging kennen sicher viele nicht. Fangen wir also einfach an. Es braucht eine Kamera. Und so Kameras kann man bald kaufen. Wie sehen die aus?
Also eine Kamera, die bald auf den Markt kommen soll, ist eigentlich so wie etwas, wo man sich als Revers anstecken kann, an die Jacken oder irgendwo so. Und ist vielleicht ja, halb so gross wie ein Zündholzschächtchen und macht zwei Fötterli pro Minute. Einfach automatisch, einfach nach vorne, das, was sie halt sieht, speichert das ab. Und dann kann man die, wenn man sie auflädt, tut es dann die Fötterli auch noch ins Internet stellen. In einem privaten Bereich übrigens, nicht gerade automatisch, auch noch veröffentlichen, aber einfach ins Internet stellen, dass sie dort mal sicher gespeichert sind. So.
Jetzt gibt es ja schon Helmkameras, kennt man. Da kann man beispielsweise sich beim Skifahren aufnehmen oder beim Velofahren oder so. Es gibt die Kamera auch an der Brille, das ist dann schon ein bisschen mehr aus dem Film und so. Eine Smartphone-Kamera gibt es sowieso, wo man ganz viel auch schon ins Internet stellt. Was ist denn neu jetzt an dieser kleinen, winzigen Kamera?
Also einerseits ist es so, der Vorgang, der Begriff auch Live-Logging, oder? Ich glaube, den Begriff kennt man vielleicht noch nicht so, aber man macht es eigentlich schon alle, oder? Wenn ich schaue, wie aus meiner Kindheit, 70er Jahre aufgewachsen, da gibt es so zwei Fotoalben, die bei meinen Eltern daheim stehen und die decken eigentlich mein komplettes Leben von 0 bis 10 Jahren ab. Das hat die zwei Fotoalben drin Platz. Und das ist heute komplett anders, oder? Heute wird jede kleinste Äußerung, jede Bewegung von Kind heute wird dokumentiert mit Video oder mit Fotos. Also wie viel mehr Fotos, als wir jetzt schon machen, das ist unglaublich, wie stark das zugenommen hat. Und Kameras, wo überall sind und eben, weil wir die jetzt auch die ganze Zeit immer dabei haben, weil sie jedem Telefon eine Kamera drin hat, macht man einfach viel, viel mehr Fotos. Ich glaube, das, was jetzt neu wird, ist, das ist im Moment noch ein aktiver Vorgang, oder? Es ist etwas, wo man eine Kamera aus dem Hosensack rausnimmt und abdruckt und entscheidet. Das ist jetzt ein Moment, den ich festhalten will. Es sind einfach viel, viel, viel mehr Momente, als früher gewesen sind. Und das, was so neumütige Kameras dann machen werden, ist, dass sie einfach automatisch Fotos aufnehmen. Also, dass es zu einem passiven Vorgang wird. So wie Erinnern ja eigentlich auch funktioniert. Ich tue nicht aktiv entscheiden, mich jetzt an einen Moment zu erinnern.
Also, das Neue ist dann auch die Verbindung von der Kamera direkt eben ins Internet, dass beispielsweise über ein Handy das direkt eben hochgeladen wird?
Das wäre eine Möglichkeit, genau. Also, dass es nicht an einem fixen Ort ist, wo man besonders muss aufpassen darauf, dass man den nicht verliert auf einer einzelnen Harddisk oder so, sondern es wird irgendwo in die Wolke, die berühmte, aufs Internet, in irgendwelche Serverfarmen hochgeladen, dass es in der Hoffnung, dass es dort auch sicherer ist. Was ich denke, was auch noch dazu kommt, das ist bei dieser kleinen Kamera zum Beispiel auch so, es kommen noch andere Daten dazu, wie GPS-Daten. Also jedes Mal, wenn die ein Foto macht, merkt sie sich auch noch, wo habe ich die Foto gemacht. Und das ist dann vor allem wichtig, wenn es darum geht, die Fotos wieder zu finden. Und weil das Unmengen an Fotos generiert. Und dann kann man nur schon, wenn man kann einschränken, wo sind die Fotos aufgenommen worden, wann sind die Fotos aufgenommen worden, hat man eine deutlich grössere Chance, die richtigen Fotos wieder zu finden nachher.
Da können wir noch drauf zurückkommen, wie einfach das dann ist oder eben wie schwierig, um das zu finden. Aber damit wir es präzise haben, das ist also dann mein Leben, wenn ich jetzt so eine Kamera habe, ist nachher im 30-Sekunden-Takt dokumentiert. Sie haben vorher gesagt, noch im privaten Bereich vom Internet, aber man könnte es natürlich auch öffentlich machen.
Genau. Das ist dann ein Klick, oder? Wenn es dort mal ist, ist es noch ein Klick, um es auch noch veröffentlichen.
Wer macht so etwas?
eigentlich eben machen wir das schon, oder? Wir machen es im Moment noch aktiv mit unseren Handykameras und mit allen, mit den Fotoapparaten.
Ja, schon nochmal eine Dimension mehr, einfach alle 30 Sekunden, unabhängig davon, ob mir jetzt etwas besonders gefällt oder ob ich etwas besonders interessant finde. Es ist einfach eine durchgehende Dokumentation vom Leben.
Mhm. Es ist mehr und es ist passiv. Ich habe das Gefühl, es ist ein Bedürfnis, das sehr viele Leute haben. Oder? Das sieht man jetzt auch die Kamera, die wir jetzt davor haben, das ist so ein im Prototypenstadium im Moment. Die soll dann mal rauskommen. Die sind am Geld suchen, haben das gemacht über so eine Internetplattform, die für das ist, wo man Geld suchen kann. Und da haben jetzt schon ein paar tausend Leute haben gesagt, ich hätte gerne so eine Kamera. Also haben die vorausgezahlt, haben jetzt schon 200 Franken ausgegeben, um die dann überzukommen, wenn sie kommt. Also da gibt es offenbar ein Bedürfnis danach. Und das hat halt, denke ich, mir hat damit zu tun, dass man Moment möchte festhalten, Moment, wo flüchtig sind, wo vergänglich sind, dass man so gegen die Vergänglichkeit ankämpfen will. Und jetzt muss man das noch die ganze Zeit aktiv machen, indem man Fotos macht. Und ich glaube, man verspricht sich davon, dass es dann einfach passiert, dass die Momente festgehalten werden, ohne dass man die ganze Zeit gegen die Vergänglichkeit muss ankämpfen selber.
Jetzt gibt es ja auch Situationen im Leben, wo man nicht unbedingt möchte, dass alle wissen und dass man dabei fotografiert wird, schon gar nicht. Kann man dann die Kamera auch ausschalten?
Bei dieser Kamera ist es jetzt so geregelt, dass wenn man sie wegnimmt vom Jackensaum und in die Tasche steckt, dass sie dann deaktiviert wird und nicht fotografiert. Also man hat in dem Sinn schon noch eine Kontrolle, wenn aufgezeichnet wird und wenn nicht aufgezeichnet wird. Und da denke ich mir auch, dass das bleiben wird, die Kontrollmöglichkeit, die möchte man haben. Ja.
Hat es auch damit zu tun, mit diesen sozialen Medien, liest man immer wieder Facebook, Twitter, wo man, Fotos vor allem austauscht oder andere Informationen, wo man gerade ist, wie es einem geht, austauscht. Mhm. Kann man es als einen Schritt mehr auch von diesen sozialen Medien verstehen?
Ich glaube, das wäre noch so eine neuliegende Evolution. Oder man stellt sich so vor, es hat mal Computer gegeben, dann sind die ans Netz gehängt worden, es hat Internet gegeben, dann hat es soziale Medien gegeben und jetzt kommt so die Idee, auch anfangen, Leben aufzuzeichnen. Und es ist genau umgekehrt in Wahrheit. Es gibt so einen amerikanischen Technologie-Papst, Vannevar Bush, der so einen Wissenschaftsheld, der hat schon 1945 einen Aufsatz geschrieben, wo er sich ein Gerät vorgestellt hat namens Memex, wo soll Erinnerungen aufzeichnen, wo soll alles, was man lehrt und sieht und erlebt, aufzeichnen. 1945, wo man gerade erst angefangen hat, überhaupt Computer zu entwickeln. Und die Leute, die das Internet anfangen zu entwickeln, so das WWW, wie wir es heute kennen, Hypertext, die haben sich explizit auf das Memex, auf den Memex-Aufsatz von Vannevar Bush bezogen. Also es ist genau umgekehrt. Oder? Wir haben eigentlich zuerst so ein Gerät wählen, das sich Zeug merkt und erinnert. Und das Internet ist eigentlich fast ein Nebenergebnis von dem. Und jetzt erinnert man sich sozusagen wieder an das Bedürfnis und grabt das wieder aus.
Und das ist nicht so ein Typ Jules Verne gewesen, der einfach frei rumfantasiert hat?
Nein, der ist auch am Manhattan Project dabei gewesen. Das ist so eine amerikanische Wissenschaftslegende. Der hat viel bekannte Sachen gemacht. Übrigens finde ich auch schon vorher, oder? In der viktorianischen Zeit zum Beispiel hat so der Gentleman in der viktorianischen Zeit hat das Journal geführt. Der Charles Darwin hat sein ganzes Leben lang jeden Tag aufgeschrieben, was ihm so durch den Kopf gegangen ist und was er erlebt hat.
Das sind dann die ganz frühen Live-Logger gewesen.
Genau, oder? Das ist dort schon ein Bedürfnis gewesen, dass einfach was einem so beschäftigt den Tag durch, das irgendwie aufzuzeichnen und festzuhalten. Also es hat alles auch schon gegeben, bevor es Computer gegeben hat.
Jetzt gibt es ja vor allem einmal Guido Berger, der berühmteste Live-Logger, der das schon seit etwa 10 Jahren, glaube ich, macht. Der hat einen Namen, der heisst Gordon Bell und der ist Forscher, und zwar ist er Forscher im Auftrag von Microsoft. Was macht der Gordon Bell?
Der arbeitet schon sehr lange an einem Projekt, das MyLifeBits heisst, also die Bits, die einzelnen Daten von meinem Leben. Und der hat versucht schon sehr lange, das wirklich in der Praxis durchzuziehen. Alles, was er irgendwie erlebt, was er hört, was er liest, Gespräche, die er hat, Leute, die er trifft, das alles aufzuzeichnen auf so einem Computer, wo mittlerweile, nehme ich an, ist es wahrscheinlich auch in Rechenzentren, aber am Anfang von seinem Projekt war das noch so ein Computer, der unter seinem Schreibtisch gestanden ist und wo irgendwie alles drauf ist. Am Anfang zuerst einmal all sein Papierkram anfangen einscannen und digitalisieren und dort rein tun und dann mit der Zeit eben Gespräche mitschneiden, automatisch mit so umgehängten Kameras Fotos machen, Gespräche aufzeichnen. alle E-Mails, die er schreibt, speichern, jede Form von elektronischer Kommunikation, Chats und so weiter, das alles speichern.
Enorm viele Daten, die da zusammenkommen.
Es gibt, glaube ich, so die Hochrechnung, dass das so 1-3 Terabyte sind, mit so der aktuellen Methode, Bildqualität und so, wo das etwa gibt, wenn man das ein Leben lang macht. Das tönt nach viel, es ist auch ein Riesenberg von Daten, aber es ist mit heutiger Speicherkapazität nichts. Oder? 1 Terabyte kostet heute im Laden etwa 60 Franken. Also das kann man sich leisten, es ist technologisch weder teuer noch irgendwie besonders aufwendig.
Hat denn der Gordon Bell schon etwas herausgefunden? Ich meine, wo man könnte brauchen, wo man muss sagen, jawohl, das ist direkt für die Wissenschaft oder für die Computertechnologie schon von Nutzen, oder macht er das einfach mal so ins Leere raus, um zu schauen, was dabei passiert?
Ich glaube, es geht auch darum, das zu beschreiben als einen Trend, der passiert, wo nicht wie rückgängig zu machen sein. Wir generieren immer mehr Daten von uns, im normalen Alltag, als Beispiel E-Mail oder irgendeine Form von Kommunikation. Häufig ist Kommunikation elektronisch und ist darum, es ist möglich, die zu speichern und nachträglich noch durchzunauschen. Bei Fotos sieht man auch, geht die Zahl wahnsinnig darauf. Oder? Heute machen wir alle 2 Minuten so viele Fotos, wie man im ganzen 19. Jahrhundert gemacht hat. Es gibt so die Schätzung. Also, so das nimmt wahnsinnig zu. Und der Datenberg, den wir anhäufen von persönlichen Daten, der wird nur noch grösser werden, der wird nicht kleiner werden. Und das heisst, in der Forschung vom Bell ist es schon sehr schnell eben auch darum gegangen, ja, was machen wir jetzt mit dem Datenberg? Wie können wir den überhaupt in den Griff über? Wie können wir den überhaupt durchsuchen? Also, wie finde ich denn das einzelne Gespräch überhaupt noch? Und das ist technologisch sehr anspruchsvoll. Das Aufzeichnen ist einfach, aber es dann wieder finden ist ziemlich schwierig.
Also, man muss da in Lebensabschnitt unterteilen, man muss in Gefühle unterteilen, oder wie macht man denn so etwas? Ich meine, bei Google ist es ja noch relativ klar, oder? Da gibt es die Anfrage, dann kommt die Antwort, das ist relativ logisch, sind häufig wahrscheinlich auch die gleichen Anfragen. Das ist ganz genau. Anders.
Dann. Und dort ist es Text. Und Text kann man mittlerweile sehr gut fassen mit Computeralgorithmen und analysieren und vergleichen und schlau durchsuchen. Aber sobald es andere Kategorien von Daten sind, Bilder, wer ist auf dem Bild drauf? Da sind wir immer noch recht vorne mit der Forschung. Da weiss man noch nicht so ganz, also das hat man noch nicht gelöst, das Problem. Und bei Audio ist es ähnlich. Oder wer redet da? Was sagt er genau? Automatische Spracherkennung, das ist noch lange nicht perfekt. Also je nach Datentyp ist das schwierig, dann das wirklich schlau zu durchsuchen. Und dann kommt noch etwas anderes dazu. Google funktioniert so gut, weil wir alle immer nach dem Gleichen suchen. Und weil ganz viele Leute suchen. Und weil Google darum weiss, was die Leute damit zufriedenstellt, wenn sie nach etwas Bestimmtem suchen. Hingegen bei so diesem persönlichen Datenberg ist das viel fragmentierter. Es ist extrem persönlich, nach was man sucht und was soll dabei rauskommen. Und jemand anderes sucht nach etwas völlig anderem und das kann man irgendwie auch nicht zusammenhängen. Also es ist dort fast noch eins schwieriger eigentlich, eine gescheite Suche zu machen, als es schwierig ist, eine Suche übers Internet zu machen.
Wo wir das besprochen haben, das Gespräch ein bisschen vorbesprochen haben, haben wir uns ja gefragt, wenn man zum Beispiel sucht, glückliche Momente im Aargau oder irgend so etwas. Ja, ist genau. Denn das denkbar? Weil so funktioniert ja die menschliche Erinnerung.
Das ist durchaus vorstellbar, ja, das ist noch ein bisschen weg, oder? Aber so ein anderer Trend, wo im Moment läuft, ist, dass sehr viel Sensoren gibt. Sensoren werden immer billiger. Sensoren, die Herzfrequenz messen, die Schweiß auf der Haut messen, jetzt einfach als ein Beispiel. Das könnte gut sein, dass die bald in Kleider integriert sind und das angeschlossen wäre an meinem Smartphone, so die paar Sensoren. Das heisst, ich könnte eigentlich laufend Herzfrequenz und so die Art von Daten aufzeichnen. Und eben auch in den Datenberg hineinschaufeln und miteinander verhängen. Oder? Also, dass ich nicht wie jetzt bei der aktuellen Kamera, wo einfach weiss, wo ein Bild aufgenommen worden ist, gehört dann zu dem Bild auch noch dazu, was ich in dem Moment für eine Herzfrequenz hatte, zum Beispiel. Und das könnte man dann wieder verwenden in so einem Suchalgorithmus und nach gewissen Kriterien dann wieder auswählen.
Also das heisst, es geht darum, eben nicht wie bis jetzt herkömmlicherweise Wortdaten können durchsuchen und nach einer gewissen Logik können abfragen, wie das Google die Suchmaschine ja sehr gut macht, sondern es geht darum, eben die verschiedensten Inputs, eben ein ganzes Leben, das aufgezeichnet ist, in Bilder, Fotos, was man geredet hat, dort drin etwas zu finden.
Ganz genau. Ganz viele verschiedene Datentypen, die miteinander verhängt sind, die schon beim Aufzeichnen miteinander verhängt werden und wo man dann auch noch durchsuchen kann entsprechend.
Und technisch, ist man da schon irgendwo?
Da ist man schon weit. Oder? Bildersuche ist man schon recht weit. GPS-Lokalisierung ist etwas, das schon absolut Alltag ist. In jedem Smartphone hat eine GPS-Lokalisierung drin. Auch viele so normale Fotokameras haben das heute drin. Und eben bei den Sensoren, die Körperdaten aufzeichnen, ist man eigentlich auch schon weit. Die Preise von diesen Sensoren sind am Verkehren im Moment. Also die werden billig, breit verfügbar. Und eben, weil wir ein Smartphone haben, haben alle einen kleinen Computer im Hosensack, der auch ein bisschen gescheit rechnen kann. Darum, da sind wir eigentlich schon, das ist schon jetzt, das ist nächste Zukunft, sagt man so.
Wenn wir zurückgehen zu dieser Kamera, die macht dann Aufnahmen im 30-Sekunden-Takt. Da gibt es ein Problem, die macht Aufnahmen, wenn Sie so eine Kamera haben, würde sie zum Beispiel mich aufnehmen und ich will das gar nicht. Mhm. Was dann?
Das ist eine Verletzung vom Persönlichkeitsrecht oder das Recht am eigenen Bild.
Das würde aber dann laufend passieren?
Das würde dann laufend passieren im Grundsatz, ja. Es ist dann immer, bei so Recht am eigenen Bild ist das immer ein Abwägen, oder? Wo ist man? Ist man in einem sehr privaten Raum oder ist man in einem öffentlichen Raum? Wer ist man? Ist man eine berühmte Person oder ist man irgendjemand? Was macht man dann dort genau auf dem Bild? Das wird dann so gegeneinander aufgewogen, um zu entscheiden, ist das jetzt ein Verstoß gegen Datenschutzgesetz oder nicht. Und was halt auch immer noch entscheidend ist in dem Fall, das ist etwas, wo man einklagen muss. Also die Person, die fotografiert wird und sich ihrem Persönlichkeitsrecht verletzt fühlt, muss klagen gegen die Person, die Fotos gemacht hat. Also da bewegen wir uns wahrscheinlich an einen Ort an, wo ganz, ganz, ganz viel so Verstöße im Prinzip passieren werden, ohne dass die je vor Gericht landen werden, weil man es möglicherweise gar nicht mitbekommt. Vor allem, wenn es so eine Kamera ist, die eben nicht sichtbar eine grosse Kamera ist, die jemand in der Hand hat und auf jemanden zielt, sondern einfach so unauffällig an einer Jacke angesteckt ist.
Das ist also einfach eine Potenzierung dann von dem, was ja jetzt auch schon passiert, also dass beispielsweise bei Partys Fotos gemacht werden und die dann ins Internet geladen werden und dann natürlich lange nicht jeder gefragt wird, ob das okay ist, sondern das wird einfach gemacht. Und das ist
ein ungelöstes Problem, das noch grösser werden wird. Ja.
Wie gross kann ich mir das eigentlich vorstellen? Kann ich mir das überhaupt vorstellen? Ich meine, gibt es viele Leute, haben Sie den Eindruck, es sind viele Leute, die ein Interesse daran haben, ihr Leben in dieser Art und Weise dann einmal zu verfolgen?
Ich kann mir das vorstellen, weil ich glaube, dass das auch der Grund ist, wieso jetzt schon so viel mehr Fotos gemacht werden als noch vor 10 Jahren. Weil wir alle wissen, dass Leben vergänglich ist, dass die schönen Momente vergänglich sind, dass überhaupt Momente vergänglich sind und dass man möchte, die Momente festhalten, dass man das Gefühl hat, man hat etwas erreicht oder man hinterlässt etwas, wenn man mal nicht mehr ist. Und ich glaube, das ist ein sehr menschliches Bedürfnis, das sehr viele Leute haben.
Und dann gibt es auch noch ganz praktische Anwendungen. Also beispielsweise im Sport oder in der Medizin, da gibt es ja schon Beispiele, wo so eine Verfolgung vom Leben auch zu etwas dient.
Das ist so. Es gibt Leute, wo Sport ist ein einfaches Beispiel, wo man so ein bisschen nachvollziehen kann, wie trainiert das man ist, indem man regelmässig halt Körperdaten aufzeichnet. Nicht nur dann, wenn man aktiv Sport machen, sondern einfach allgemein, wie man sich bewegt und wie man lebt, wie schwer das man ist, was man so für eine Herzfrequenz hat, den Tag durch. Und dann aufgrund von dem irgendwie versucht, einen Trend zu erkennen, ob es besser oder schlechter wird. Also das passiert jetzt schon. Das ist auch eine Industrie, die boomt im Moment, wo sehr viele Leute versuchen, Geld zu verdienen damit.
Und Alzheimer-Krankheit zum Beispiel, das kann man schauen, dass die genug und gut genug essen, kann ich gelesen, kann man verfolgen. Oder ich habe mir dann beispielsweise auch überlegt, öffentliche Sicherheit. Ich meine, man redet von elektronischen Fußfesseln zum Beispiel. Das wäre natürlich dann mit so einer Kamera, so einem Live-Logging, einem Erzwungenen vom Staat. Oder, also man würde sich dann freiwillig dem stellen. Sehr viel einfacher möglich.
Das ist definitiv so, oder? In dem Moment, wo wir so einen Datenberg rund um uns herum aufbauen, sozusagen wie unsere Erinnerungen, unser Leben digitalisieren und zugänglich machen, in erster Linie für uns selber, wird es auch andere Leute geben, die Begehrlichkeiten entwickeln auf diese Daten. Also, ich kann mir durchaus einen Gerichtsprozess vorstellen, wo es irgendwie um eine Mordanklage geht oder so, wo dann das Gericht möchte, dass die Herzfrequenzdaten vom Anklagten oder die GPS-Lokalisierungsdaten oder die all 30 Sekunden Fotos-Daten, dass die rausrückt und dass man die irgendwie als Indizien verwenden kann in einem Prozess.
Gut, das sind dann noch viele rechtliche Fragen natürlich offen, weil überhaupt genau. In dem ganzen Bereich viel rechtliche Fragen offen sind.
Aber in dem Moment, wo Daten rum sind, wird es Leute geben, die an die Daten anwenden. Sei das aus juristischen oder staatspolitischen oder wirtschaftlichen Interessen.
Guido Berger, jetzt klingt das vielleicht für manche Hörer, manche Hörerinnen auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen abgehoben, über was wir da reden, so ein bisschen nach Science Fiction. Ja, das ist ja schon recht und gut, aber ist denn das Realität? Wie viel daran ist jetzt für Sie Science Fiction?
So wie ich den Trend beobachte, habe ich das Gefühl, das ist jetzt am Passieren. Oder? Man muss dem jetzt noch einen Begriff zuordnen sozusagen, und sich bewusst werden, dass es passiert. Aber das läuft schon. Und ich glaube, das ist auch nicht mehr umdrehbar, der Trend. Der Datenberg, den wir generieren, wächst und wächst und wächst. Und wir haben offenbar ein Bedürfnis danach, mehr Daten zu generieren, noch mehr Momente aufzuzeichnen, mehr Datenkategorien aufzuzeichnen und irgendwie gegen die Vergänglichkeit anzukämpfen.
Kann man es dann ein bisschen vergleichen? Ich meine, wenn man sieht, Google vor 10 Jahren, in diesen 10 Jahren hat Google einen Teil von unserem Leben verändert, nämlich dort, wie wir Abfragen machen, dort, dass wir Lexiko wegrühren, brauchen wir gar nicht mehr, oder auch beim Essen, wenn man zusammensitzt, dann schaut natürlich sofort, es gibt eigentlich gar keinen Streit mehr bei gewissen Fragen, sondern man sagt gerade, man schaut im Google.
Das ist ein schönes Beispiel, weil das könnte man jetzt übertragen auf Beziehungen zum Beispiel, oder? Wenn das möglich ist, dass man Momente zurückholen kann, die man mal erlebt hat zusammen, dann ist es durchaus möglich, dass das Beziehungen zum Beispiel verändert. Es gibt so einen englischen Fernsehfilm, wo sich die Vorstellung zum Thema macht und das dann so durchexerziert. Was würde dann passieren, wenn man in einem Streit, ein Paar hat einen Streit, dann kann man, und es geht darum, wer wenn was gesagt hat, das könnte man jetzt nachschauen. So wie man eben heute beim Essen schnell in der Wikipedia nachschaut, um die Fakten zu klären, könnte man das dann auch machen. Du hast doch damals gesagt, ja, da haben wir den Beweis. Und ich kann nicht nur schauen, was die Person gesagt hat, sondern auch noch, was sie mit ihren Augen gemacht hat, ob sie so ein bisschen daneben geschaut hat oder ein bisschen zuckt hat im Gesicht. Also vielleicht dort schon gelogen. Und in diesem Film ist das dann ein Drama. Oder? Also die machen sich gegenseitig kaputt in dieser Beziehung, weil sie besessen werden sozusagen von der Vergangenheit und immer wieder gehen rausnauschen, was früher war und das immer wieder interpretieren und neu durchkätschen.
Und das ist jetzt, wie soll ich sagen, das ist im Film, als Motiv im Film, aber das könnte dann mit dieser Kamera, wie soll ich sagen, Teil von unserem Leben werden, wenn wir das so wollen?
Ich denke, das ist eine plausible Vorstellung. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass während unserem Gespräch auch ein paar Hörerinnen und Hörer da draussen so gegangen ist. Also die Vorstellung, nichts mehr zu vergessen, ist eine schlimme Vorstellung. Oder gerade wenn es eben nicht nur um schöne Momente geht, sondern auch um traumatische Erlebnisse, wo es eigentlich gut ist, wenn man die vergisst und nicht immer wieder von Neuem durchlebt.
Eben, man hat auch das Recht vom Vergessen. Das gehört auch zum menschlichen Leben. Oder auch, dass einem vergeben werden kann. Das ist natürlich dann mit solchen Live-Logging-Tatsachen sehr viel schwieriger möglich.
Es gibt Kritiker, oder, die jetzt gerade zum Beispiel auch das Projekt von Gordon Bell genau mit dem Argument kritisiert haben, oder, die gesagt haben, dass wir müssen können vergessen, verzeihen gibt es nicht ohne Vergessen, Nostalgie gibt es nicht ohne Vergessen. Was ich in dem Moment noch interessant finde, ist, ich finde so der Begriff, wo man häufig sagt, das Internet vergisst nie, oder so der Datenberg vergisst nie, glaube ich nicht, dass das die ganze Wahrheit ist. Weil vergessen heisst, etwas wieder finden, oder? Etwas, wo neumals ist in diesen Daten, tatsächlich dann auch wieder zu finden. Und das stellt man sich viel zu einfach vor. In diesem Film zum Beispiel heisst das immer ganz klar, ich finde immer gerade sofort das richtige Gespräch und den richtigen Satz und das richtige Bild. Und das wird in der Realität viel, viel, viel schwieriger sein. Wir werden dort eine Unmenge von Daten generieren, die wird immer grösser werden, aus dem Bedürfnis heraus, dass man ja nichts vergisst und ja keinen Moment verpasst und ja kein entscheidendes Gespräch verhängt. Das heisst, der Berg wird riesig und dementsprechend schwierig wird es, überhaupt noch etwas Einzelnes zu finden.
Das wäre dann fast ein bisschen tröstlich. Gibt es eine neue Art vom digitalen Vergessen sozusagen?
Das ist eigentlich das Gleiche, wie Vergessen auch im Hirn funktioniert. Oder? Die Verknüpfungen, die passiert sind im Kopf, das weiss man aus der Hirnforschung, die gehen nicht weg, die bleiben. Man könnte es einfach nicht mehr abrufen. Und das wäre exakt genau das Gleiche. Oder die Daten wären rum, die würden irgendwo auf einer Harddisk liegen, aber wir kommen irgendwie nicht mehr dran an, weil es den Suchalgorithmus nicht mehr ausspeuzt.
Guido Berger, Digitalredakteur, werden Sie bald als Testperson mit so einer Kamera rumlaufen?
Wir probieren die sicher aus, wenn es dann so eine hat. Ja, ich glaube, wir sind alle im Moment Testpersonen für so Versuche. Alle unsere E-Mails sind gespeichert, unsere Chats, unsere Fotobibliotheken, die wir anlegen. Also wir sind alle mit drin in dem.
Guido Berger, besten Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.